Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Helle und Bautzus. Hallo, hallo. Lars Sebastian, diese Episode hat wirklich das Potenzial, die beste aller Zeiten zu werden, würde ich sagen. Also zumindest mal bis nächste Woche, da greifen wir in gewohnter Manier wieder an. Aber diese Themen, also wir haben wirklich alles zusammengestellt, was Rang und Namen hat diese Woche. Wir sprechen über Krypto, die Fed, Apple, Tesla, die perfekte Aktie für Einsteiger, den Uran-Hype und unsere besten Investments, das ist die Hörerfrage. Super Hörerfrage, muss ich sagen. Wirklich großartig. Und wenn ihr möchtet, liebe Zuhörer, dass wir auch mal eine Frage von euch beantworten, sendet uns fleißig E-Mails. podcast@buy-the-dip.de. Das ist die Adresse. Und da freut sich auf jeden Fall. Wer öffnet das eigentlich immer? Sebastian, du machst das, ne?
Das ist meine Wenigkeit, genau.
Das ist deine Wenigkeit, okay. Aber hey, all killer, no filler, das ist das Motto dieser Ausgabe hier, zumindest thematisch. Und ich würde sagen, steigen wir direkt rein ins erste Thema. Ich habe in dieser Woche, wir nehmen heute am Donnerstag auf, das muss man mit dazu sagen, ich habe am Dienstag mal einen Tag Wellness gemacht, habe da schön geschlafen in der Sonne auf der Liege und dann wache ich auf und das Krypto auf einmal 6% hinten, also Bitcoin in dem Fall, ich glaube Ethereum auch. Und da habe ich gedacht, okay, hat sich das erledigt mit dem Wellness, der Blutdruck wieder ganz weit oben. Nein, ich habe dann gedacht, okay, bei so einer Tageskerze, das sieht aus wie der Beginn einer großen Korrektur, aber Pustekuchen, der Markt macht, was er will. Oder Lars, ich spreche dich mal an, wie würdest du das einordnen? Ich meine, erst so eine negative Tageskerze und dann wird das Ganze wieder ganz schnell aufgekauft.
Ja, wobei man sagen muss, wenn wir jetzt normale Korrekturausmaße annehmen, dann könnte man ja durchaus sagen, es wäre eine Korrektur gewesen. Also ich glaube, wir waren in Bitcoin im Top bei knapp unter 74.000 und dann runter bis auf 63.000. Also für normale Märkte ist das ja durchaus eine Korrektur. Im Übrigen eine, kommen wir mal zum Thema, wohlverdiente meines Erachtens. Und ich habe natürlich in dieser Woche auch Videos drüber gemacht und ich habe Sprachnachrichten rausgeschickt. Am Ende des Tages ist diese Korrektur jetzt an diesem Punkt, es hätte auch 5% höher sein können oder 5% tiefer, ist meines Erachtens durchaus gesund. Du willst ja in dieser Phase alles andere als eine Fahnenstange, also permanent steigende Kurse. Ob sie jetzt vorbei ist, dafür ist fast dann die Erholung schon wieder zu schnell gewesen. Insofern in Kurzfassung, bevor ich dann gespannt bin, was ihr dazu sagt, in Kurzfassung, für mich wäre jetzt typisch, danach sieht es aus nach dieser Erholung, dass wir, naja, ich will es mal ganz uncharttechnisch so als eine Zickzack-Erholung beschreiben. Also wir laufen in Richtung der Hochs, dann nochmal wieder ein bisschen runter, weil wahrscheinlich im Tief der ein oder andere auch gekauft hat. Es gibt ja auch einige sehr aktive Marktteilnehmer, die jetzt gar keine Hodler sind. Und von daher ist es eine gesunde Korrektur. Ich glaube, wir werden im Laufe der nächsten Monate weitere Allzeithochs sehen. Aber eins ist auch klar, wenn man in so einer Korrektur sagt, okay, jetzt bin ich aber mal dabei und da schiele ich schon mal hier, ja, für mich in die Mitte des Bildes. Für euch links oder rechts, das weiß ich gar nicht genau. Vielleicht eröffnet er uns gleich. Now, it's time for me. Also wir werden sehen. Dann natürlich immer an schwachen Tagen. Und ansonsten gilt, wenn du das Ding irgendwann wieder verkaufen willst, dann brauchst du auch eine potenzielle Stop-Marke. Ansonsten ist diese Korrektur für mich eine Kaufenswerte in allen drei, ich weiß nicht gar nicht, ob du Solana überhaupt mit drin hast, aber ja, die sind heute Morgen schon wieder über 190. Das ist eine gesunde Sache. Ich glaube nicht, dass es eine große Korrektur 30-40% zu diesem Zeitpunkt geben wird. In Schwächephasen darf man, wenn man grundsätzlich sagt, Kryptos gehören in mein Depot, kaufen. Oder, Sebastian? Sag es uns, bitte. Sag es
Lars
uns.
Hat große Ängste. Ich habe diese Woche Lars mal eine Sprachnachricht geschickt und habe ihn einfach gefragt, worüber er seine Kryptos kauft. Ich wollte nur abgleichen, ob ich da auch auf dem richtigen Weg bin. Und dann hat er schon ganz entsetzt zurückgesprochen, wenn ich jetzt kaufe, muss aus allem raus. Aber ich bin nicht schuld an der Korrektur. Ich bin nicht eingestiegen bisher. Ich muss auch sagen, die aktuelle Korrektur ist ja eine normale Reaktion auf die starken Kursanstiege. Und wenn man sich mal Bitcoin zumindest anguckt, ist es auch eine normale Reaktion auf die Halbierung. Also wenn ihr mal schaut, 2012, 2016 ist in den Wochen vor der Halbierung eigentlich eher Gewinnmitnahme auf dem Tablett gewesen bei Bitcoin. Und 2020 waren die Wochen zwar stärker, aber der Tiefpunkt wurde zur Halbierung erreicht. Also, dass eine Schwächephase vor diesem Halving kommt am 20. April, das ist jetzt relativ normal, wenn man mal frühere Gegebenheiten anschaut. Aber ich für meinen Teil bin noch nicht investiert. Da muss ich jetzt eine richtige Korrektur sehen. Also ich mache euch aber dadurch auch die Rallye nicht kaputt. Ich will aber auch nur zum Protokoll geben, bis jetzt am Donnerstag zur Aufnahme macht Gold neue Allzeithochs.
Ja, dass du uns die Rallye nicht kaputt machst, ist auf jeden Fall sehr, sehr freundlich von dir. Das rechne ich dir schon mal hoch an.
Bin ich. Timo, ja, so ein Mensch bin ich.
Kollegial. Ja, das super.
Also. Aber Sebastian, du weißt auch, du bist dann erst wieder im nächsten Zyklus dran, ne? Also deine große Korrektur, 70-80%, die kriegst du jetzt noch nicht. Da musst du warten bis nach 2025.
Dann warte ich. Dann steht halt Gold bei 3.000 und 4.000 und dann erfreue ich mich daran.
Ja, oder an den Aktien. Durchaus möglich.
Aber ja, du hast recht, natürlich. Also es wird ein Stück noch dauern, bis du wirklich richtig wieder was runterbekommst.
Ja, ich hätte mir jetzt ehrlicherweise fast gewünscht, dass das noch ein bisschen weiter geht. Und also vielleicht nicht so impulsiv, aber ein bisschen, sagen wir mal, noch ein bisschen weiter runter, aber gemächlich. Ja, also das wäre mein Traumszenario gewesen, ehrlicherweise, dass vielleicht so in Richtung 53, 54.000 Dollar geht und dass man es dort nochmal ein bisschen andecken kann, die Position. Also wirklich nicht viel, aber dort hätte ich schon ganz gerne vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen rein akkumuliert. Und ja, bei Ethereum habe ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ja, da habe ich es verpasst. Also Ethereum ja auch bei über 4.000 Dollar in der Spitze gewesen. Und das ist ja zumindest mal auf 3.1 runtergetitscht. Und eigentlich wäre das so bei 3.1, 3.2 ein ganz okayes Niveau gewesen, glaube ich, um dort nochmal ein bisschen was aufzubauen. Aber gut, jetzt ist es, ich glaube, 6-7% da nochmal von entfernt. Also es wäre jetzt natürlich schon ganz schön, wenn es das vielleicht nochmal antestet, dann komme ich da mit Sicherheit auch nochmal zum Zug. Aber ansonsten glaube ich, passt
es auch. Vielleicht wird es ja auch noch. Also die normalerweise, wenn man das jetzt rein charttechnisch betrachtet, dann müsste man gucken, wenn es von diesem Niveau aus wieder zurücksetzt. Wenn dann das Tief nicht nochmal erreicht wird, also wir kommen zurück und dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann ist sehr wahrscheinlich, und wahrscheinlich heißt dann ja größer Münzwurfwahrscheinlichkeit, dass wir in so ein Dreieck reinlaufen. Also die Bewegungen kleiner werden, die Volatilität abnimmt. Aber wenn wir das letzte Tief nochmal unterschreiten, dann kann es ja durchaus die von dir vielleicht angehoffte oder erhoffte ABC-Korrektur werden. Also runter, hoch und dann nochmal etwas tiefer. Das ist ja noch nicht vom Tisch. Nur weil das für mich die wahrscheinliche Variante ist, am Ende kann eine Korrektur ziemlich viele Formen annehmen. Was ich glaube, ist, dass insgesamt die Volatilität jetzt mal eine Zeit lang abnimmt. Und insofern, das passt in die vergangenen Zyklen rein. Warum sollte es nicht diesmal wieder so kommen? Und sofern man nicht gehebelt in dem Markt, das ist ja kein Problem. Oder gehebelt via MicroStrategy in dem Markt. Die haben auch wilde Swings vollzogen, weil sie, ja, weil es letztlich, ich meine, er ist gehebelt drin. Und dementsprechend ist natürlich auch die Aktie wie ein Derivat auf Bitcoin. In beide Richtungen natürlich.
Hatten jetzt jüngst auch eine Wandelanleihe erst platziert, MicroStrategy, wenn ich es richtig gelesen habe.
Knallhart.
Die melken den Markt nach allen Regeln der Kunst. Also perfekt. Kann ich nichts dazu sagen, perfekt.
Commitment ist dabei, sowas mögen wir doch.
Unbedingt. Zum Thema Commitment möchte ich nochmal, Commitment, zum Thema Volatilität möchte ich nochmal was mit einbringen, einen Gedanken. Und zwar haben wir ja jetzt gesehen, dass die Korrektur auch dadurch ausgelöst wurde, dass es relativ große Mittelabflüsse in den ETFs gab. Und wir haben ja eigentlich in den vorherigen Ausgaben immer darüber gesprochen, dass die ETFs dafür sorgen, dass dieser Markt, Bitcoin oder Krypto allgemein, dass der vielleicht ein bisschen erwachsener wird und dass möglicherweise die Volatilität auch eher abnimmt. Lars, das hast du ja jetzt gerade auch gesagt. Aber könnte das nicht vielleicht auch ein Indiz dafür sein, dass halt die ETFs möglicherweise jetzt doch nicht nur für diese langfristigen Buy-and-Hold-Geschichten genutzt wird, sondern möglicherweise auch ein großer Anteil spekulatives Kapital damit drin ist, was auch gerne mal tradet und auch gerne mal großvolumiger tradet und dadurch die Vola auch ein bisschen anfeuern könnte?
100%. Also die Volatilität, das bezog sich darauf auf das Preisverhalten so in den nächsten Tagen, vielleicht in den nächsten Wochen. Grundsätzlich mal muss man ja annehmen, wenn man sich das ganz langfristig betrachtet, sollte ja eigentlich die Volatilität abnehmen. Ich glaube aber auch, das haben uns die letzten Wochen gezeigt, dass dieser ETF als Underlying ganz offensichtlich auch gehebelt genutzt wird. Das ist halt die, wenn du einen Hebel in irgendeiner Art und Weise auf irgendwas auflegst, dann brauchst du ja immer ein Underlying. Auf Bitcoin ist das relativ schwer gewesen, auf dem Bitcoin-ETF ist es leichter. Also das haben wir im Übrigen davor bei diesem Flash-Crash auch gesehen. Ich glaube, das war vorletzte Woche. Solana im Top bei 145, 90 Minuten später bei 107. Also absolut. Ich glaube auch, dass die Mittel, man darf das überhaupt nicht vom Tisch schieben bei allen bullischen Aussichten, die wir hier vielleicht auch suggerieren, dass die ETFs das Spiel verändert haben. Definitiv. Die können natürlich, die Abflüsse können genauso dafür sorgen, dass die Korrekturen heftiger werden. Und das werden sie phasenweise auch. Das sind ja nicht alles Hodler. Da sind auch ganz viele dabei, die wahrscheinlich bei ihrem Vermögensberater angerufen haben oder bei der Gesellschaft gesagt haben, sag mal, sind wir eigentlich dabei? Und der wird dann entweder verschämt gesagt haben, ja, das setzt sich nicht durch. Und dann hat er ja, 100% sind aber für mich eigentlich schon durchsetzungsfähig. Also die werden natürlich auch von steigenden Preisen angetrieben. Die werden von fallenden Preisen ganz sicherlich auch insofern dann wieder dazu genötigt, diese ETF-Positionen teilweise aufzulösen. Ich glaube es, wie gesagt, jetzt noch nicht. Aber ganz klar, diese Wirkungsweise, die geht in beide Richtungen.
Naja gut, dann machen wir an dieser Stelle ein Fazit dran. Und ich würde als Key Takeaway hier mitnehmen, dass ich immer, wenn ich zum Wellness gehe, dass sich dann größere Korrekturen am Kryptomarkt auftun werden. Ich werde euch also, das heißt, im Vorfeld immer Bescheid geben, wann ich
gehe mal zwei Tage zum Wellness, was dann passiert.
Ja, oh Gott, dann stürzt Gold auch noch ab.
Ja, wir werden es sehen. Ich gehe das Risiko ein.
Aber gehen wir schnell rüber zum nächsten Thema, denn ich denke, dass die FED-Zinsentscheidung auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Krypto da also wieder den schönen Rebound hingelegt hat. Also zumindest hat man das gestern Abend, also am Mittwochabend, hat man das dann gesehen, dass also auch insbesondere der Nasdaq 100 dann auch nochmal mit angezogen hat. Wir hatten uns im Vorfeld das Thema mit auf die Agenda gepackt. Ja, Lars, ich will dir das nicht klauen. Erzähl du.
Ja, also ich meine, du musst natürlich auch manchmal ins Risiko gehen. Wenn du eine Notenbanksitzung nochmal zur Erinnerung, wir nehmen hier am Donnerstag in aller Herrgottsfrühe auf. Ich musste mir sogar Lampen anmachen, hier in etwas südlicheren Gefilden, weil die Sonne noch ziemlich, noch nicht so richtig hell scheint. Und wenn du dann am Vortag die Themen festmachst, ja, dann das nächste Mal müssen wir dann wahrscheinlich nochmal gegen Mitternacht das Ganze abgleichen. Aber das FED-Thema ist ja trotzdem spannend. Ich habe einfach mal FED-Schock draufgeschrieben, weil ich dachte, vielleicht wird ja eine Enttäuschung die Märkte unter Druck setzen. Vielleicht war ja aber auch der deutliche Anstieg für den einen oder anderen auch ein Schock, weil er sagt, nein, ich wollte doch noch kaufen. Und jetzt haben wir die Allzeithochs. Also ich denke, wir nehmen jetzt nicht das ganze Protokoll auseinander. Die allermeisten werden es jetzt, wenn sie es am Sonntag hören, auch schon gelesen haben. Die FED hat nicht enttäuscht. Letztlich war der Markt, wollte eigentlich nur eine Unsicherheit vom Tisch haben, dass vielleicht die Zinssenkungen, 3 sollen es 2025 werden. Ich glaube sogar insgesamt soll es jetzt eine weniger werden als vorher gedacht. Aber vorher gedacht ist natürlich auch immer die offizielle Lesart. Der Markt wollte einfach nur Sicherheit, okay, die Zinssenkungen werden kommen. Und insbesondere hat auch Paul dann nochmal darauf hingewiesen, wir achten auf den Arbeitsmarkt. Es läuft momentan so ein bisschen wie in so einem Goldilocks-Szenario. All das, was du willst, die Wirtschaft läuft. Gleichzeitig hat die Notenbank suggeriert, sie wird der Wirtschaft auch nicht im Weg stehen. Und das, was wir im Übrigen auch Anfang des Jahres hier im Podcast gesagt haben, unwahrscheinlich, dass in einem Jahr 2024, in dem auch eine Wahl stattfindet, die FED nun vorhat, dem Markt zu beweisen, wer hier die Oberhand hat und wer stärker ist. Und das war bullisch für beinahe alles. Öl ist deutlich gestiegen, nicht so deutlich wie andere Märkte. Gold, super, ja, hervorragend. Freuen wir uns alle, die wir investiert sind. Und von daher möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass nur am Ende dazu, dass die meines Erachtens so eine Situation, in dem dann jeder, in der dann jeder durchatmet, durchaus geeignet ist, dann zu einer kleinen Frühlings- oder Sommerkorrektur, vielleicht genau im Mai oder Juni zu führen, weil jetzt ist natürlich klar, mit den neuen Allzeithochs müssen irgendwie alle nochmal rein. Und es wäre sehr typisch, wenn der Markt von hier aus dann ein paar Prozent steigt, alles an Aufwärtspotenzial, an kurzfristigem Aufwärtspotenzial nochmal ausgelotet wird. Und dann, wer kauft dann? Und das ist die Frage, die du immer beantworten musst, wenn du sagst, die Rallye geht weiter. Wer kauft dann noch? Ja, jetzt mussten nochmal alle rein. Ich kann mir also vorstellen, dass das das perfekte Szenario ist, um dann vielleicht im April oder Mai auch mal eine sehr viel ruhigere Phase an der Börse zu sehen. Vielleicht auch mal so eine Korrektur, die dann so ein bisschen nervt.
Würde ich mich freuen. Also wenn eine Korrektur käme, würde ich mich freuen. Und Lars, ja, du hast es ja perfekt zusammengefasst. Das Spannende war eigentlich noch an der FED-Sitzung eigentlich vorab, als dieser Zinsentscheid oder Nichtentscheid, irgendwas zu machen bei den Zinsen kam, war ja schon ein bisschen falkenartig, also ein bisschen auf der restriktiveren Seite, weil der Dot-Plot, auf den alle warten, das ist ja so die Zinsprognosen der Mitglieder im Entscheidungsgremium, der sagt ja für dieses Jahr 3 Senkungen, für nächstes 3, eine weniger. Zuerst hatte man mit 4 schon gerechnet. Also das war schon relativ auf der falkenartigen Seite. Aber dann in der Pressekonferenz hat sich Jerome Powell fast mal wieder um Kopf und Kragen geredet, weil das, was er gesagt hat oder teilweise nicht gesagt hat, war ja spannend. Er hat ja da angedeutet, mehr oder weniger, dass die Fed Geduld haben wird mit dem Erreichen des Inflationsziels. Das heißt, an den Markt eigentlich, wenn es mal einen Tick nach oben geht, wie wir jetzt in den letzten Zahlen gesehen haben, ja, da macht euch keine Sorgen, da werden wir jetzt nicht unsere Strategie umwerfen. Und er hat natürlich auch mehr oder weniger bestätigt, dass dieses Quantitative Tightening, also die Bilanzverkürzung, dass das jetzt etwas zurückgenommen wird von 60 Milliarden auf dann vielleicht 30 oder 15. Und auch noch interessant, das habe ich jetzt, wenn dieser Podcast online geht, bei mir im Kanal besprochen diese Woche, Christopher Waller, der ja auch eine wichtige Rolle innerhalb der Fed spielt, der hat ja vor 2 Wochen die sogenannte Operation Twist gefordert, also dass das Anleihenportfolio der Fed umgeschichtet wird von Langläufern zu Kurzläufern, was eine Art verdecktes Quantitative Easing am Ende wieder ergeben könnte. Also kurzum, eigentlich hat die Fed gesagt, passt mal auf, wenn in der Inflation ein paar Werte nach oben ticken, macht euch keine Sorgen, Zinssenkungen kommen, die Bilanzverkürzung, die fahren wir zurück, vielleicht schieben wir sogar noch Geld rein, kauft Aktien. Kauf Kryptos, kauf Gold. Also das ist so mehr oder weniger das Fazit meinerseits, was da wirklich rauskam. Extrem bullisch auch. Also so, ich hatte es ja in der letzten Ausgabe vor 2 gesagt, wenn ihr mal denkt, wir haben in den USA einen Leitzins von über 5%, auch in der Eurozone ähnliche Werte. Die Märkte rennen wie verrückt, die Kryptos rennen, Gold rennt, weil wahrscheinlich hat man da Angst, dass die Inflation nochmal kommt. Was passiert da erst, wenn noch mehr Geld reinkommt und wenn die Zinsen runtergeht? Also, und interessanterweise ist keiner so richtig dabei. Timo, ich lasse dich gleich, weil diese Beunruhigungswand bei vielen so eine Rolle spielt, wo die Kurse einfach nach oben klettern. Also wie Lars sagt, wenn wir mal eine Korrektur hätten, dann kaufe ich gerne auch nochmal mit beiden Händen nach und kann das fast auch nur jedem, der einen langfristigen Horizont hat, zumindest empfehlen, mal nachzudenken. Weil da tut sich, also was da abgeht, ist verrückt momentan.
Ja, ein Wort noch dazu. Entschuldige, Timo. Ich glaube, was wirklich entscheidend ist, ist, dass du aus den Zeilen herausliest, du hast es ja gerade gesagt, die Inflation ist ja noch gar nicht verschwunden und trotzdem stellen sie das in Aussicht. Und wir haben es ja immer als, wir haben es dann gekennzeichnet als, naja, das ist mal eine Theorie, vielleicht sogar eine Verschwörungstheorie oder zumindest keine offizielle Lesart. Du kannst doch nicht wirklich den Verbraucher mit hoher Inflation dastehen lassen, während gleichzeitig und den Markt dann noch stimulieren. Ja, das ist ja eigentlich, was man von China gefordert hat. Die haben dem bisher widerstanden. Aber das ist für mich auch ein sehr klares Zeichen. In diesem Umfeld zur Not müssen eben die unter dieser Inflation leiden, ja, dann müssen die eben mal ein bisschen leiden, weil das ist ja Lehrbuch erstes Kapitel. Hochverschuldete Staaten, hochverschuldete Notenbanken freuen sich eigentlich über ein inflationäres Umfeld. Also ja, wir bekämpfen die Inflation, aber keine Sorge, auch nicht zu doll. Und das ist natürlich für Assets, die letztlich dann diese Kaufkraftverlust der Fiat-Währungen ausgleichen. Und mehr als das ist das einfach ein sehr gutes Umfeld. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten 1-2 Jahren auch nicht ändern.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Sebastian hier. Erstmal großen Dank an euch, dass ihr euch unseren Podcast anhört. Und für all diejenigen, die es noch nicht getan haben, lasst bitte auf den Plattformen ein Abo da. Dadurch könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen und dabei helfen, dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden und von den vielfältigen Meinungen, die wir präsentieren, profitieren können. Das war's dann auch schon von mir. Over and out.
Aber hey, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, das war ja eigentlich, dann hat ja wirklich da alles gestimmt jetzt bei dieser FED-Sitzung. Also das eigentlich unterm Strich kann man sagen, das war
außer,
ein Eins mit Sternchen.
Außer Lars ja? Titel, der hat nicht gestimmt. Das war kein Schock.
Hat gar nicht gepasst. Aber wir sind ja so transparent, dass wir ihn eben stehen lassen. Hätten wir auch noch vorher ändern können, aber das wolltet ihr ja nicht. Da steht er jetzt.
Positiver Schock. Das war ein positiver Schock einfach. Ne?
Genau.
Und jetzt komme ich nochmal zu meiner Frage. Also es hat ja alles gestimmt, eins mit Sternchen. Warum ist jetzt trotzdem das Basisszenario oder ist es überhaupt das Basisszenario, dass wir eine Saisonalität haben, sell in May and go away? Oder kann das jetzt auch einfach durchziehen? Nee,
wer soll noch kaufen? Also diejenigen, die wieder rein mussten, sind wieder rein. Und am Ende des Tages sind solche Korrekturen meines Erachtens nicht mal ansatzweise über die Fundamentaldaten abzuleiten, sondern am Ende des Tages über das Sentiment, über die Marktpsychologie. Und du brauchst mehr Käufer, genau genommen brauchst du nicht mehr Käufer, sondern mehr Verkaufsvolumen als Verkaufsvolumen, um irgendeinen Markt steigen zu lassen. Und ich glaube, dass du dann viele sagen, genau die Frage sich stellen. What's next? Was kann denn den Markt jetzt noch hochtreiben? Und sofern du da nicht sehr fantasievoll bist, wirst du sagen, na, eigentlich ist alles gesagt und viel besser kann es nicht kommen. Es kann immer natürlich noch besser kommen, theoretisch, aber viel kann da nicht kommen. Und dann reicht allein schon diese Stimmung, dann lass uns doch mal ein paar Chips vom Tisch nehmen. Und ich rede ja hier nicht von der Korrektur 30 oder 40%. Aber dass der S&P 500 vielleicht noch ein paar Prozent auf der Oberseite macht, und dann mal 10% korrigiert und oder 15% und das Ganze so langsam seitwärts, abwärts, also so eine in so einer Sommerträge. Eigentlich haben die Saisonalitäten ja gar keinen echten Hintergrund. Aber meine Güte, dann sind eben von mir aus die Käufer in den Sommerferien und musst ja irgendwie auch eine Schlagzeile dann zusammenbasteln. Aber das wäre durchaus typisch und das ist im Übrigen auch absolut gesund. Du willst nicht eine grüne Wochenkerze nach der anderen. Denn das führt irgendwann zu einem Anstieg, der dann deutlich schärfer korrigiert wird. Und ja, also bisher läuft es ziemlich idealtypisch. Also why not, ob es dann direkt im Mai stattfindet oder Ende April, das weiß ich natürlich nicht.
Zum Stichwort.
Warte ich noch ein bisschen mit Gold.
Zum Stichwort Käufer wollte ich nur noch ergänzen, wenn ihr mal schaut, aber es gibt noch ohne Ende Geld an der Seitenlinie. Also die Geldmarktfonds in den USA, $6 Billionen. Die sind natürlich jetzt da geparkt, die Gelder werden so 5% verzinst, wenn jetzt aber die Zinsen nach unten gehen und die Inflation gleichzeitig, wo Jerome Powell sagt, naja, stellt euch halt mal nicht so an, dann ist die Inflation halt mal ein bisschen höher. Die Notenbanker sagen dazu ja asymmetrisches Inflationsziel, weil vorher war sie lange Jahre niedrig, jetzt ist sie halt mal ein paar Jahre hoch, aber im Durchschnitt haben wir dann halt irgendwo 2%. Aber genau diese kurzfristig geparkte Liquidität, die jetzt unter Druck kommt von einer eventuell etwas steigenden Inflation und gleichzeitig fallenden Zinsen, also in den Genuss kommt von negativen Realzinsen in Anführungsstrichen, dieses Geld wird brutal den Aktien hinterherjagen und natürlich jeden Dip dann kaufen.
Und vergessen wir nicht, das würde ja auch passen in den, wenn dann im Juli momentan der immer noch der Termin, ich habe die Juli für die erste Zinssenkung, meine ich, ne? Und ja. Die ganzen Statistiken rund um die inverse Zinskurve und so weiter, die kann man ja momentan in die Tonne treten. Aber vielleicht gibt's ja auch noch eine Statistik, die stimmt. Und die würde dann dafür sprechen, dass der Moment der ersten Zinssenkung eigentlich oft einer war, in dem die Märkte erstmal ausgeatmet haben. So nach dem Motto, so, jetzt ist das Ereignis, buy the rumor, sell the news, grob. Und vielleicht ist es ja dieses Jahr auch wieder so, aber wie gesagt, ich habe es häufig genug gesagt, ich bin bullish für die Märkte. Ich glaube, der Nasdaq 100 steigt deutlich über 20.000 Punkte. Dann lass ihn doch zwischendurch bitte schön mal ein bisschen korrigieren. Sebastian und ich sind dann bereit. With both fists.
Wir sind bereit. Ich will noch ganz kurz noch anmerken, auch ich denke, das ist für die Hörer zu spannend. Aktuell, Lars, wie du sagst, ja, im Sommer haben wir die nächste Zinssenkung oder ist eingepreist, so im Juni, Juli. Wenn dann die Fed allerdings nochmal auf den nächsten Termin schieben sollte, sind wir im September. Und eigentlich, gemäß des Regelwerks, hält sich die Fed in einem Wahlkampf im heißen Phase immer raus. Das heißt, da ist das Risiko für die Märkte, dass wenn es im Juni, Juli jetzt bei der Sitzung nicht runtergeht mit den Zinsen, im September ausgesetzt wird und dann kann es zu lange dauern. Also das ist so ein latentes Risiko im Hintergrund. Aber ich gehe davon aus, die Fed wird bei der nächsten Sitzung, Zinssitzung dann entsprechend liefern.
Wobei, Sebastian, du hast das Narrativ ja jetzt schon gesetzt. Dann wissen ja jetzt alle Bescheid.
Alle wissen es.
Müssen gar nicht mehr verkaufen. Ne? Aber Narrativ ist auch ein gutes Stichwort für unser drittes Thema. Was ist los mit Apple? Das ist deine Frage, die du mitgebracht hast, Sebastian.
Die Frage wollte ich euch mal ja einfach auch in die Manege werfen, weil Apple, wir hatten vor 2, 3 Ausgaben, Apple hatte ich auch aufs Thema hier gesetzt. Da hat Apple ja gesagt, okay, wir steigen aus dem ganzen Autobau und es wird kein Apple Car geben und das ist ineffizient, da sehen wir keine Marge drin und so weiter und das ist nicht unser Business. Dann hat Apple, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, einige Klageprobleme. Also Epic Games hat ja Apple erfolgreich darauf verklagt, dass sie auch andere Zahlungsanbieter im App Store zulassen müssen, was natürlich auf die Marge bei Apple drückt, weil sie ja schöne 30% dort kassieren. Dann hast du in den USA mit Wettbewerbsbehörden, in Europa hast du da Querelen. Und jetzt diese Woche eine Meldung, dass Apple zumindest in Gesprächen ist mit Google, also respektive mit Alphabet, um die Google KI, also Gemini, im iPhone zu verbauen. Und da stellt sich ja die Frage, hat Apple sein Mojo verloren? Also können die jetzt noch irgendwas außer das alte iPhone bauen? Oder bevor ich mich positioniere, wie seht ihr das? Aber es ist schon eine Kulmination von verschiedenen Fakten und Daten, die bei Apple gerade einprasseln, wo man am Nimbus von Apple zweifeln könnte. Und was hätte Steve Jobs getan in der Situation?
Ich glaube, Steve Jobs hätte genau das getan, was Apple jetzt getan hat. Ich glaube, er hätte erkannt, okay, wir haben wahrscheinlich nicht genug Daten, wir kriegen es wahrscheinlich nicht selber hin. Und bevor ich irgendwas mit Microsoft mache, ja, also ich habe seine Biografie gelesen und da steht ja auch im Wesentlichen drin, dass das also nicht so ein ganz freundschaftliches Verhältnis mit Bill Gates und mit Microsoft war. Und ich glaube, er hätte genau das gemacht. Und es kristallisiert sich jetzt heraus, dass diejenigen Firmen den Vorteil haben, die den Algo kontrollieren und nicht die Hardware. Und trotzdem könnte Apple einer der ganz großen Gewinner sein von dieser KI-Geschichte, weil ich glaube, dass diejenigen Firmen profitieren, also einerseits die Schaufelverkäufer sind für KI, dann diejenigen, die KI selber herstellen. Und im Wesentlichen fallen mir da jetzt gerade eigentlich nur zwei ein, die wahrscheinlich sehr marktbeherrschend sein werden die nächsten Jahre. Und drittens werden die Firmen profitieren, die KI am besten einsetzen innerhalb ihres bestehenden Produktkosmos. Und da ist natürlich Apple einer der ganz großen Profiteure in meinen Augen. Und was ich auch, das ist jetzt eine These, die so ein bisschen von einem Thema weggeht, Sebastian, aber die in meinen Augen auch vielleicht, also zumindest mal diskussionswürdig ist, also dass sich jetzt herauskristallisiert, dass Alphabet möglicherweise also diesen B2C-Markt mit ihrer KI dann dominieren wird. Also ich meine, wenn die jetzt sowohl Apple als auch höchstwahrscheinlich dann Samsung, also alle Smartphone-Hersteller mit ihrer KI beliefern, dann sind die eigentlich im B2C-Markt eigentlich unangreifbar. Und Microsoft ist wahrscheinlich dann im B2B-Markt derjenige Player, der im Punkto KI gesetzt wird. Also sorry, ist jetzt geht ein bisschen weg von deiner Ursprungsfrage, von deinem Ursprungsthema. Aber wie gesagt, das hatte ich mir einfach gestern, nachdem ich schockiert die FED-Sitzung da verfolgt habe, habe ich mir das
also einfach mal für Alphabet ist es gigantisch, bin ich ja selbst Aktionär, weil Alphabet zahlt ja Apple 20 Milliarden im Jahr, dass sie Google als Suchmaschine auf den iPhones einstellen.
Das kommt jetzt wieder alles zurück.
Und genau, und jetzt bekommen die natürlich, wenn der Deal zustande kommen sollte, Millionen von kaufkräftigen Nutzern. Und Google hat ja die Strategie, Reichweite und Nutzer ohne Ende aufbauen. Also für Alphabet finde ich das spannend. Ich finde auch, Timo, du hast es aber auch gut zusammengefasst für Apple. Also Lars, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, aber ich sehe es auch nicht so kritisch wie viele Kommentatoren, die sagen, Apple hat jetzt das Mojo und alles verloren. Das hatte ich in den USA gelesen. Sondern ich finde es gut, jetzt auch als mit der unternehmerischen Brille, dass du, um ein Projekt zu realisieren und zu sagen, das nächste iPhone wird ein geiles KI-iPhone, dass du dann lieber einen externen Anbieter nimmst, wo du sagst, okay, das ist eine geile KI und ich nehme mal stark an, so viel Gemini in der Kritik war, die Apple-Ingenieure haben das genau geprüft und wissen, was sie da verbauen. Und lieber bist du jetzt so als einer der Ersten mit einem iPhone mit drin, mit einer geilen Technik und hast ein KI-Telefon oder ein KI-Smartphone, als dass du nicht lieferst. Und ich bin mir aber auch sicher, dass Apple an der guten KI arbeitet, aber Apple halt ein Produkt auch erst dann released, wenn es auch wirklich geil ist und den eigenen Ansprüchen entspricht. Und da finde ich es eigentlich gut, erstmal zu sagen, wir holen Google rein und schmeißen es halt dann mit iPhone 19 oder 20 oder was auch immer wieder raus und sind dann das Buzzword KI, haben eine eigene KI. Und deswegen muss ich auch sagen, die Korrektur in den letzten Tagen, die wir da gesehen haben, also ich kaufe bei Apple auch langfristig jetzt gerade meine Position oder baue die Position weiter aus. Also ich sehe das für, ich sehe das positiv, ich sehe die Korrektur positiv, ich sehe auch das Handeln von Apple positiv und nicht so negativ wie viele andere. So, Lars, ich gebe mal an dich ab.
Ich habe gar nicht so viel zu ergänzen. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Apple könnte den Weg nicht gehen, den OpenAI gegangen ist, auch nicht den Weg, den Google gegangen ist. Am Ende des Tages will Apple fertige Produkte liefern. Das heißt also so in progress und dann haben wir einen Monat später haben wir die Version und haben wir noch eine neue Version. Das ist einfach nicht der Apple-Style und das ist auch nicht das, was der Apple-User im Normalfall will. Und ja, wie heißt es so schön, wenn du nicht der Schnellste bist, dann solltest du zumindest der Cleverste sein auf dem Schlachtfeld, wenn wir hier Sun Tzu, uns seine Weisheiten mal anschauen. Und ich glaube auch, die Situation ist ganz interessant. Ich bin noch nicht in Apple investiert, also via ETF durchaus, aber ansonsten nicht. Aber ich finde es auch interessant, weil du zum ersten Mal vielleicht die Gelegenheit hast, Apple in einem Moment zu kaufen. Ja, sind, glaube ich, immer noch von der Marktkapitalisierung das zweitgrößte Unternehmen auf der Welt. Also ist jetzt nicht die größte Delle in der Unternehmensgeschichte. Aber zu einem Zeitpunkt, wo Apple nicht mehr ganz so viel zugetraut wird. Und du hast ein bisschen Blackbox, denke ich. Du musst auch ein bisschen dran glauben und vertrauen. Denn Apple hat sich ja auch deshalb schwächer entwickelt, weil sie fast kein Wachstum mehr haben. Kein Umsatzwachstum, ja, sie können mit ihrem Cashflow Aktien zurückkaufen, deswegen steigt der Gewinn pro Aktie, aber ich finde es auch nicht uninteressant. Und von daher, wer daran glaubt, dass auch die Story noch nicht vorbei ist und wer vor allen Dingen auch daran glaubt, dass das Smartphone letztlich das Device Nummer 1 bleibt in den nächsten Jahren, für den könnte das ganz interessant sein jetzt. Also ich kann den Gedanken, die ihr hier geäußert habt, absolut folgen.
Vor allem ergänzend noch, Lars, was spannend ist, du hast es richtig angesprochen, wenn man daran glaubt, und ich finde, bei den Tech-Konzernen hast du ja eigentlich immer nur extrem positive Erwartungen oder negativ. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Facebook oder Meta. Total abgestürzt vor ein, zwei Jahren, da hat man gesagt, Mark Zuckerberg, die Doofnuss auf Deutsch gesagt, investiert Milliarden in dieses Metaverse, kein Schwein wird das benutzen, brauchen wir alles nicht. So, abgestürzt habe ich mir gedacht, naja, da kaufe ich gerne mal was dazu bei den Aktien, weil bei so vielen Milliarden Nutzern wird dir schon irgendwas wieder einfallen. Und wenn das Wachstum dann nicht ist wie früher, dann werden sie die Kohle irgendwann ausschütten. Aber ich habe mich da wohl gefühlt. Und auf einmal, zack, binnen Monaten, KI-Buzzword, Facebook sagt, da sind wir seit 10 Jahren dabei, haben ein super Entwicklerteam, da und da und da. Mit KI ziehen wir die Leute auf die Plattform, verlängern die Verweildauer, bleiben alle da, bumm, die Aktie geht durch die Decke. Also genau das ist es eigentlich, dass man sich von diesen starken Emotionen bei diesen Tech-Werten gar nicht so blenden lassen darf und sagen, oh, Apple schmiert ab, das wird nichts mehr. Ich bin sicher, Apple wird da noch ein paar Sachen haben in Zukunft und ich fühle mich da sehr, sehr wohl, auch da mal nachzukaufen.
Apple ist auch derjenige Konzern von den Mac 7, auch wenn sie ja jetzt gerade nicht mehr die Mac 7 eigentlich sind, ist derjenige Konzern, der so ein Innovationstief auf die lange Sicht, glaube ich, am besten verknusen kann, weil die einfach den härtesten Lock-in-Effekt haben überhaupt, oder? Ich meine, versuch doch mal aus diesem Apple-Kosmos wieder rauszukommen, Lars.
Ich bin umgestiegen nach Jahren von Android, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das iPhone gekauft, dann habe ich sofort die AirPods gebraucht, dann haben die mir gesagt, es gibt AirTags, wo ich meinen Koffer überwachen kann, dann habe ich noch ein halbes Dutzend AirTags gekauft, versteht ihr? Und als nächstes kaufe ich ein MacBook und das alles in 6 Monaten. Aber es funktioniert. Wenn ich da denke, früh bei Android, wie du Sachen wieder koppelst und Apple funktioniert wirklich, das ist...
Und aber wäre das denn jetzt, also nur so rein theoretisch, du wolltest da wieder rausgehen, das würde nicht so einfach funktionieren, ne?
Das ist, Apple ist halt Scientology der Technik.
Ja, und das ist das Ding. Und das ist das Ding. Also ich glaube, die können sich das gerade ganz gut leisten irgendwie, vielleicht da jetzt nicht der Vorreiter zu sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Brille von der redet man auch irgendwie gerade gar nicht mehr. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt der Mega-Brüller ist. Und das können sie aber gerade wahrscheinlich irgendwie doch ganz gut verkraften. Einfach weil das in sich, Apple ist eigentlich auch wenn sie streng genommen ja nur mit dem Service-Geschäft so richtig recurrent Revenues erzielen, aber eigentlich ist dieses Geschäftsmodell eigentlich wie so ein recurrent Revenue-Monster aufgebaut, oder?
Und halt Lifestyle. Ich meine, iPhone ist auch ein Lifestyle-Produkt, wo du so ein Quasi-Abo hast bei vielen, weil du dann einfach wie das neue iPhone, also 50% der Umsätze sind ja immer noch das iPhone bei Apple. Ich glaube, 20 oder 30 sind dann die, wie du sagst, die Recurring-Umsätze, die Abo-Geschäfte, App Store und so weiter. Ja. Aber natürlich, Apple kann das gut verkraften, aber so langsam muss ich auch ehrlicherweise sagen, irgendeinen Knaller müssen sie auch mal wieder an den Horizont hinmalen, was jetzt das nächste große Ding werden kann.
Na gut.
Da gibt es natürlich bessere Leute wie Elon Musk, die immer am Horizont mit irgendwas wedeln.
Ja, genau. Und ich glaube, Lars hat da jetzt eine ganz große Überraschung ausgemacht, die da kommen soll, oder?
Was die große Überraschung bezieht sich eigentlich auf den Kurs. Wir haben ziemlich genau von der Unterstützung, die genötigterweise, weil Tesla als Aktie doch viele interessiert, auch in vielen Videos besprochen habe. Also dieser Unterstützungsbereich um 165 US-Dollar, der nicht unterschritten werden sollte, um hier charttechnisch größeren Schaden abzuwenden, den haben wir getestet und sind, Stand jetzt, zur Oberseite abgeprallt. Und während, das ist mir beim letzten Video aufgefallen und dementsprechend dachte ich, das bringe ich mal auf die Liste, während normalerweise dann die Heerschar von Elon-Jüngern, das wird ja alles immer in einen Topf geschmissen. Also dann guck doch mal, was macht er mit SpaceX und wer will denn sonst auf den Mars und so weiter. Und ich frage, ja, ich habe ja immer gesagt, was steht denn in der Bilanz von Tesla? Also womit verdienen die denn jetzt Geld? Also mit X glaube ich nicht. Also insofern, da hat total nachgelassen. Entweder traut sich keiner mehr, weil er sagt, naja, alle anderen in den Mac 7 sind nicht durch die Decke gegangen, aber haben sich entweder ordentlich oder sehr gut entwickelt. Und meine Tesla, damit hast du natürlich insbesondere, also das eine steigt, das andere fällt, das ist ja nochmal eine brutale Underperformance gegenüber jedem Index, die Tesla hier hingelegt hat. Was auch immer der Grund dafür ist, diejenigen, die normalerweise dann gesagt haben, du hast es einfach nicht verstanden, was der Mann hier macht, fast nichts mehr. Ja, und Tesla, und das war ja auch, und hat sich verhoben und hier und da. Also die Stimmung hat sich innerhalb weniger Wochen ganz stark geändert. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, sind immer noch der größte Verkäufer von Elektroautos. Was mir gefällt, ist diese recht aktive Preispolitik. Sie haben die Preise sehr, ich war überrascht, wie günstig, in Anführungszeichen, das Model Y ist. In Deutschland. Ich hatte mal vom Gefühl her den Eindruck, meine Güte, die schwimmen aber auch direkt hier oben bei den Luxuskarossen mit. Und jetzt kriegst du, glaube ich, die dicke Version für 60.000 Euro. Ist immer noch eine ganze Menge Geld. Ich schätze mal, die meisten werden dann irgendwie geleased. Also, und jetzt hat er gerade in Japan die Preise wieder leicht angehoben. Also er reagiert anders als andere Hersteller darauf. Und ich werde sicherlich kein Fan mehr von der Person Elon Musk. Praktisch alles, was ich außerhalb von Tesla lese, gefällt mir einfach auf einer persönlichen, privaten, nennt es politischen Ebene nicht. Und ich glaube, er ist ein Narzisst und Selbstdarsteller und egozentrisch in seiner Beurteilung der Mitmenschen. All das gefällt mir nicht. Aber solche Situationen mag ich eigentlich. Und es ist natürlich eine Spekulation. Und ich habe Stand jetzt, heute ist, haben wir ja schon gesagt, Donnerstag, für mich 8.27 Uhr nachts, für euch eine Stunde später, 9.27 Uhr, meine lieben Kollegen, habe ich noch keine Position in der Aktie. Ich habe ein Derivat gekauft, 6, 7 Dollar tiefer, welches dann... kleiner Disclaimer, das ist nicht für jeden etwas. Man sollte nur dann mit Derivaten handhaben, wenn man sich auch damit auskennt. Das heißt, wenn wir die Tiefs wieder unterschreiten, dann bin ich ziemlich sicher auch wieder raus mit dieser Spekulation. Aber vielleicht ist gerade jetzt in so einer Situation, wo die Aktie nicht mehr allzu viele Leute haben wollen und nicht mehr allzu viel darauf gegeben wird, auch auf das EV-Geschäft, ja, weil es heißt, die Chinesen können es billiger und so weiter, Vielleicht ist es jetzt gerade ganz interessant, denn, und jetzt mache ich mal das genau das Gleiche wie die Leute, die mir kommentiert haben, Tesla ist ja mehr als nur Elektroautos. Und das ist so. Also der Konzern an sich ist interessant. Ich würde mich wohler fühlen mit einem anderen CEO. Das ist aber eigentlich auch Quatsch, weil Tesla wäre nicht da, wo sie heute sind, ohne Elon. Und das Stimmungsbild hat sich total gedreht und ich finde, einfach wollte ich es mal in die Runde werfen, solche Situationen dann viel spannender, als wenn eine Aktie auf dem Allzeithoch ist und ja, du sagst, jetzt ist der Nvidia-CEO, ist unser neuer Elon und wir feiern seine Auftritte und hat auch immer den gleichen Lederjacken-Look und so weiter. Also, das ist spannender, wenn du so ein Unternehmen natürlich dir dann mal vornimmst, dann wenn es nicht mehr ganz so im Rampenlicht steht. Wie seht ihr das?
Ganz kurz, ich will nur eine Rückfrage stellen zu deinem Derivat. Darf ich mal kurz raten, wo du ungefähr wieder aussteigen würdest?
Ja, bitte.
Also
bitte.
Ich denke beim Tesla Underlying, also bei roundabout $200, oder?
Das stimmt, Timo. Sehr gut.
Ja. Tja, Tradermacher, jetzt braucht man dich nicht mehr. Timo ist der neue Tradermacher.
Nein, weiter von entfernt. Nee,
richtig so. Ich brauche nur einen, der mir immer alles richtig vorhersagt. Dann lasse ich das alles hier auch bleiben, Ende aus Feierabend. Dann gib mir eine Woche und einmal die richtigen Derivate und tschüss.
Genau, nee, Sebastian.
Ich wollte nur sagen, ich finde spannend, Lars, dass du bei Tesla engagiert bist oder investiert bist. Ich habe nämlich Tesla auch auf meiner Liste und werde in Kürze dort zum allerersten Mal in den Aktien eine Position aufbauen, jetzt keine langfristige. Aber in der Vergangenheit muss ich sagen, und da hatten die recht, die immer gesagt haben, du hast Tesla nicht verstanden. Ja, ich habe sie verstanden, weil immer wenn Tesla zurückging, hat Elon Musk am Horizont irgendwie rumgezaubert, so chinesisches Schattentheater mäßig. Und dann haben alle Investoren gesagt, ui, also zuerst wird Autosektor disrupted und dann gehen wir auf Mars und dann KI und dann Ladesäulen. Und jetzt genau ist der Punkt, wo ich auch genau wie du, Lars, und wir haben uns nicht abgesprochen, das Gefühl habe, Tesla haben alle die Schnauze voll. Und ich habe gestern zur Vorbereitung auch mir mal Tesla angeguckt, habe mal gemessen, wie haben die sich entwickelt im Verlauf des Jahres. Und habe mir dann aus Jux und Dollerei auch mal Boeing angeguckt. Und interessanterweise ist bis Mittwoch Tesla sogar stärker gefallen als Boeing. Und ich meine, Boeing ist ein Flugzeugbauer, wo die Türen davon fliegen. Also das ist immer noch eine krasse Sache. Also die Stimmung bei Tesla ist super, super negativ. Und ich bin auch überzeugt, klar, kann auch mal schiefgehen. Tesla ist immer noch ambitioniert bewertet, muss man auch sagen. Aber wenn Elon Musk, und das ist ja eigentlich die Spekulation hier, worüber wir reden, also nicht langfristig, sondern auf mal ein paar Wochen oder ein paar Monate, je nachdem, wenn der jetzt wieder um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe hier den Bot gefunden mit KI und wir steuern die Ladesäulen aus und wir sind in Gesprächen mit dem und dem und die nutzen jetzt unsere Technologie, bumm, geht das Ding wieder nach oben. Also da sehe ich auch momentan wirklich bei the dip bei Tesla.
Ja, ich noch nicht. Ich glaube, das geht noch tiefer. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Lars recht hat, dass das auf 200 einen Rebound gibt und dass es sich dort nochmal den Kopf stößt und dann wahrscheinlich durch diese, bei 170 ist, glaube ich, diese Unterstützung oder Lars, von der du vorhin gesprochen hast.
Ne? Ein bisschen tiefer. Also wenn man sich so diesen Trend-Channel nach unten anschaut, ist ein bisschen tiefer. Aber ja, also wie gesagt, der Gedanke war kein charttechnischer. Mein Vorgehen wird so sein, wenn ich damit, ich ziehe jetzt schon meinen Stop nach. Ja, bei Derivaten muss ich möglichst schnell absichern. Und die Spekulation war auch eine rein charttechnische. Das hatte jetzt mit dem Sentiment nicht so viel zu tun. Wenn ich hier mit dieser Spekulation erfolgreich bin, dann habe ich einen gewissen Betrag X, denn Tesla wandelt sicherlich nicht in mein langfristiges Portfolio, wo ich Aktien in Schwächephasen immer weiter nachkaufe, sondern es bleibt dann eher eine Long-Term-Spekulation. Dann werde ich gegebenenfalls meinen Profit da nehmen und werde den dann einsetzen, ja, nicht als Positionsgröße, das wäre klein, sondern das ist quasi das, was ich dann verlieren darf. Aber dann gehe ich, wenn ich länger in Werten drin bin, dann nehme ich gerne selber die Aktie. Dann muss ich auch nicht gehebelt drin sein. Und dann habe ich quasi den Profit, wenn ich dann vom Derivat in Aktie tausche und sage, okay, ja, dann werfe ich jetzt hier mal meinen Hut in den Ring. Es ist auch Unsinn, bei solchen Turnaround-Spekulationen dann den Helden zu spielen. Also davon möchte ich auch nicht zu viel im Portfolio haben. Das davor kann ich immer nur warnen, weil natürlich bei einer Turnaround-Spekulation bei ganz vielen dahinter ist, naja, guck mal, von wo die Aktie kommt. Und das ist einfach kein Grund dafür, eine Aktie zu kaufen. Ich finde Tesla nicht bei $170 spannend, weil sie mal bei $400 waren, sondern weil die Stimmung so negativ ist und weil das Unternehmen ja jetzt nach wie vor ein Wachstum ausweist. Und das, ja, maybe jetzt, aber ich kann auch jedes Argument verstehen, der auch sagt, nee, das ist mir, du hast es ja auch oft schon gesagt, du würdest dich mehr, und ich habe es auch schon mal gesagt, wenn Tesla Tesla wäre und Elon wäre Chef, wie wäre das eigentlich, CVO, also Chef Visionary Officer, und aber er trägt es ja nicht mal, er trägt es nirgendwo, nicht alle Ämter inne zu haben, also niemand darf mehr bemitleidet werden als die CEO von Twitter, die was schreibt und dann sagt der Chef nochmal, ja, sagt nix oder ja, das durfte sie sagen. Also ich meine, Gott, das, wie viel Schmerzensgeld muss die bekommen, um das zu ertragen? Und ich gebe dir recht, Timo, er ist eigentlich nicht der klassische CEO. Da kann man auch viel mit kaputt machen. Und das wird wahrscheinlich in einem Wahljahr 2024 wird eher noch schlimmer. Aber meine Güte, solche Sachen sind natürlich auch dann interessant, wenn es keiner haben will. Und wenn Elon gerade gefeiert würde von allen, dann würde wahrscheinlich wäre der Musk-Faktor in Tesla auch höher.
Also ich mag das Produkt, ich mag die Vision, ich mag diese Company. Ich meine, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich mal 6 Monate lang dieses Ding gefahren bin und ich fand das wirklich gut. Auch wenn das Fahrassistenzsystem, da hört man jetzt immer wieder, also auch eher negative Reports, irgendwie Phantombremsungen und so weiter. Das ist wohl alles noch nicht so richtig gut ausgegoren. Ich mag die potenziellen Erlösquellen. Ich finde Tesla wirklich unglaublich spannend als Unternehmen, aber ich sehe da halt auch brutal schlechtes Management und gerade große Risiken. Also ein KGV von 60 bei einem Gewinnrückgang, bei einer Marge, die sich fast halbiert, Konkurrenten links und rechts, die auch nicht so schlechte Autos bauen, quasi aus dem Boden wachsen, dann noch ein CEO, der irgendwie regelmäßig Ketamin oder irgendwas nimmt, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, also ob das jetzt gut ist, schlecht ist. Ja,
Wasser. Gut. Deswegen investiere ich doch nicht in Wein. Ja. Ihr wisst es doch.
Cappuccino.
Oder Tee.
Da hat er schon wieder sein Mitbringbecher nicht zurückgebracht.
Und jetzt kommt die Punchline, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Tesla muss wirklich aufpassen. Jetzt kommt's. Trommelwirbel, nicht das neue PayPal zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass das so kommen wird. Aber ich könnte mir vorstellen und ich würde mir das fast sogar ein bisschen wünschen, dass Tesla noch ein bisschen weiter wieder runterkommt, also sich vielleicht wirklich bei diesen $200 das Köpfchen stößt und dann nochmal ein bisschen weiter abverkauft. Weil ich glaube, dann könnte es wirklich auch in the long run so quasi, hey, bis 2030 könnte es richtig spannend werden. Aber die Bewertung ist halt immer noch...
Die Bewertung spielt halt so lange eine Rolle, wie sie eine Rolle spielt, jetzt mal doof gesagt. Das heißt, jetzt spielt die eine Rolle, weil du sagst, oh, KGV 60 sieht nicht so gut aus beim Gewinnwachstum pro Aktie und so weiter. Auch so die Bewertungsmatrix, wenn du die mal machst mit den Max 7, da ist Tesla hoffnungslos überbewertet. Aber es spielt keine Rolle mehr, wenn Elon Musk jetzt wieder irgendein großer Coup gelingt. Also wann waren das? 2016, 17, dieses unglaubliche Paket, was er da für sich geschnürt hat. Mit diesen Unsummen, wenn gewisse Marktkapitalisierungen erreicht werden. Und da hat jeder gesagt, der Tesla damals, ach, 300 Milliarden, 500 Milliarden. Niemals. Und dann hat er es so hochgetrieben, diese Werte, und hat die erreicht. Also die Frage ist, liefert er wieder ab wie früher? Dann spielt das alles keine Rolle. Liefert er nicht ab, spielt das eine Rolle. Und dann haben wir eine Zeit, wie ich hatte es vorhin gesagt, 5% Zinsen. Wir sind nicht in der 0%-Politik, wo die Leute sagen, ich kaufe irgendwas, Hauptsache ich habe mein Geld geparkt. Zinsen sind eine Alternative. Selbst wenn sie zurückgehen, kannst du immer noch 3-4% wahrscheinlich risikolos kassieren. Und das ist das, wo Elon Musk wirklich liefern muss.
Das ist der entscheidende Unterschied, Sebastian, glaube ich, zwischen uns. Ich glaube, dass wir in der Bewertung auf ähnliche Ergebnisse kommen, ja, also so in der Tendenz zumindest. Aber ich würde die Aktie kaufen nicht wegen Musk, sondern trotz Musk, weil ich würde die Aktie kaufen wegen der Produkte, weil die finde ich gut. Und auch die potenziellen neuen Erlösquellen, die vielleicht mal kommen könnten. Who knows? Aber deswegen würde ich die Aktie kaufen.
Hast du recht. Da ist unser Unterschied. Absolut.
Ich spekuliere eigentlich darauf, dass er, ob nun mit oder ohne Einfluss von Substanzen, einfach nachts negative Kommentare zu Tesla sieht und dann sagt, ich nehme die Aktie morgen für $400 von der Börse. Und dann sitzt jemand neben ihm und sagt, das darfst du nicht schreiben. Ich sage, du bist gefeuert. Und dann kommt noch jemand und sagt, ja, aber du bist auch gefeuert. Ihr seid alle gefeuert. So wie in Scarface am Ende, wo diese Riesenhaufen von weißen Puder und er steht dann nur und sagt, kommt doch, ihr seid alle gefeuert. So, und dann $400, am nächsten Tag steht die Aktie der Loxa bei 270 und zack, das waren die 60% Kursgewinn. So machen wir es.
Aber das wäre trotzdem nicht die perfekte Aktie für Einsteiger, oder? Für die allererste Aktie, die Tesla.
Wohl. Würden wir, glaube ich, alle nie wieder was mit Börse zu tun haben. Ja. Eltern, empfehlt euren Kindern Tesla, wenn ihr wollt, dass sie Sparbriefe eröffnen oder Bausparverträge machen.
Das kann man genau so stehen lassen, denke ich. Aber gehen wir rüber wirklich zu der Frage, was wäre denn die perfekte Einstiegsaktie? Sagen wir mal, du hast jetzt wirklich deine Hausaufgaben gemacht, die ETF-Sparpläne laufen, also du hast dich schon mal diesem Thema Börse ein bisschen angenähert und du hast jetzt wirklich Lust, da auch mal in das Einzelaktien-Game einzusteigen. So, womit würde man dann einen guten Einstieg finden, wenn man noch relativ unerfahren ist und jetzt wirklich, sagen wir mal, so einen mittleren vierstelligen Betrag hat und sagt, okay, das soll jetzt meine erste Aktie.
Ziemlich sicher haben Sebastian und ich nicht die gleiche Aktie. Insofern, Sebastian, ich lasse dir mal den Vortritt.
Na, ich habe zwei. Also wenn man sicher gehen will und sich an das Thema Aktien rantasten, dann finde ich eine Berkshire als einen verkappten S&P 500 ETF mit einer Option auf Alpha, also dass Warren Buffett und sein Team ein bisschen besser sind als der S&P 500, finde ich das immer eine Superstadt-Aktie. Wenn man sagt, okay, ich will aber keine Holding mit mehreren Aktien, dann Amazon. Was meinst du, Lars?
Ja, also dazu muss man sagen, die 90er Jahre waren ja anders als heute. Also aus heutiger Sicht politisch unkorrekt. Und das möchte ich mal gleich vorwegstellen. Man hat damals gesagt, aus vielen Hollywood-Filmen, wenn du mit der Ballkönigin anbandeln möchtest, dann musst du dich erstmal an die nicht so hübsche Ballkönigin, Freunde von der Ballkönigin ranmachen. Und insofern, bevor man gleich mit der Ballkönigin, also Berkshire Hathaway, tanzt, oder auch einer Amazon, die ja durchaus auch mal volatile Zeiten hinter sich hatte und auch wieder
dann
haben kann.
Die hässliche Neil Asa.
Die ganz, ganz hässliche Neil Asa. Plug Power. Nicht, dass das die Börsenkarriere allzu lang dauert. Johannes nicht. Nee, eine Aktie, die wir auch bei uns im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten schon sehr, sehr lange haben, ist auch eine der erfolgreichsten. Und sie läuft so ruhig im Hintergrund, ist eine Investor-AB. Grundsätzlich, den Gedanken von Sebastian kann ich verstehen, es ist eine Beteiligungsgesellschaft, ist in sich ja schon mal diversifiziert. Bei einer Berkshire könnte man eventuell, wir gehen jetzt mal davon aus, die Person, die hier zum ersten Mal eine Aktie kauft, die lässt sich leicht so von Emotionen leiten. Und Berkshire wird ja permanent irgendwo wieder besprochen. Was passiert mit Warren? Wird er 110 oder nur 105? Und ist die Apple-Abhängigkeit zu groß? Also ich wollte mit meiner Wahl möglichst wenig Emotionen auslösen. Und bei einer Investor AB, natürlich haben jetzt einige tausend Menschen in Deutschland auch die Aktie, wahrscheinlich deshalb umgesetzt. Sie lief auch mal phasenweise besser als die Berkshire. Berkshire hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Aber die Aktie ist auch in der Nähe, ist Allzeithoch, zahlt darüber hinaus eine Dividende, was ich auch ganz wichtig finde. Und sie hat ein Geschäftsmodell, du liest ja praktisch nie davon. Und Schweden ist nicht ganz ohne Risiko, darf man auch nicht vergessen. Schweden hat sehr viele variable Zinsen, deswegen gilt es auch so als ein Gradmesser für die Reaktion von Volkswirtschaften auf den Finanzmarkt als Ganzes. Es ist also nicht, aber Schweden ist eben auch kein Emerging Market. Sie haben einen relativ hohen Industrieanteil und bei Investor AB hat man auch noch rund 40% des Portfolios in Form von Private Equity. Das sind also Beteiligungen, die man als Privatmann so gar nicht machen kann. Alles auf der Seite nachlesen, auch der Net Asset Value ist dort konstant immer wieder ausgewiesen, quartalsweise, und ist gar keine Empfehlung für die Aktie, obwohl ich finde, es ist eine gute. Aber man wird nicht belästigt mit Schlagzeilen, wenn man da investiert ist. Spielt praktisch nie in irgendeiner Börsenzeitung eine Rolle. Aber sie wächst seit Jahrzehnten gedeihlich. Indirekt werden fast 40% der Volkswirtschaft hier von Schweden hier abgebildet. Gibt es seit Ewigkeiten. Ich glaube nicht ganz so lange wie Berkshire, aber fast. Und von daher für mich die perfekte erste Einzelaktie, wenn man das denn möchte. Und Timo, was würdest du sagen neben der Teamviewer? Was kommt da noch ins Spiel?
Chapeau, Teamviewer, ja. Also, es sollte ein großer Player sein, damit ist Teamviewer schon mal raus. Und es sollte eine Aktie sein, die eine Vola aufweist, aber keine brutale Vola, womit die Teamviewer auch schon mal raus wäre. Also, und es sollte, das ist fast das Wichtigste, es sollte etwas sein, ein Geschäft, mit dem du was anfangen kannst. Also wo du selbst eine Affinität dafür hast. Und meistens ist das ja so, dass du vielleicht erstmal mit Geschäftsmodellen anfängst oder anfangen solltest, wo du dich so ein bisschen auskennst oder wo du Lust hast, dich reinzuarbeiten. Also das heißt, du bist nicht bei komplett super abstrakten Geschäftsmodellen, irgendwas Wildes, B2B oder so, sondern ich denke, dass du bei einer Apple und auch bei einer Amazon, Sebastian, mit Sicherheit da erstmal ganz gut aufgehoben bist, weil du da natürlich so Player hast, mit denen, also die jeder kennt, mit denen du was anfangen kannst, wo es vielleicht auch simpel ist, sich erstmal ein bisschen reinzuarbeiten und dann dafür ein Verständnis aufzubringen. Und genau, ich glaube, das wären so zwei Player, mit denen man, glaube ich, am Anfang ganz gut arbeiten könnte. Also wahrscheinlich vielleicht sogar mit einer Apple sogar am Anfang ein bisschen mehr als vielleicht bei einer Amazon, oder?
Na dann.
Was meint ihr?
Kann ich mir gut vorstellen. Also Apple ist natürlich bekannt, da haben viele eine Affinität dazu. Aber ich würde, also wenn ich jetzt die knallharte Entscheidung machen würde, würde ich eine Amazon nehmen.
Na gut. Aber eher eine Berkshire als eine Cloud, Amazon, oder? Als erste Aktie, ich meine...
Nee, mit zwischen Apple, zwischen Apple und Amazon.
Wollte ich gerade sagen, weil die beiden Aktien können ja nun auch mal, jetzt sind wir 10 Jahre Tech-Zyklik gewohnt, aber lass mal Value und Bewertungen kommen, dann hast du aber deine erste Aktie und denkst, ach schade, hätte ich doch bei meinem Festgeld bleiben sollen. Also ja.
Ja.
Eine Aktie, ja. Das wollen wir mal dazu sagen, eine Aktie ist sowieso nicht so eine super gute Idee. Ne? Deswegen haben wir die Beteiligungsgesellschaften hier auch genannt.
Genau.
Also ETF-Sparpläne plus eine Aktie ist nicht empfehlenswert.
Mhm. Naja, also zumindest wenn man jetzt erstmal so den Timo Start...
Timo überlegt gerade und sagt, ach so.
Ach so.
Dann bring gleich nochmal mein Depot auf.
Genau.
Jetzt habe ich doch meine Sparpläne und JD. Naja gut, ich denke nochmal nach.
Nächste Woche hat er als Thema die perfekte zweite Aktie.
Ich hatte die Wahl, Tagesgeld 4% bei Trade Republic oder JD.com. Ich dachte, das ist so eine Risikoklasse. Ja.
Macht schon alles richtig.
Ja. Wird schon passe. Oder fängt man an mit der Chemico, Sebastian?
Genau. Ich hab das Thema einfach mal nur kurz auf die Agenda gesetzt, Uranaktien. Weil ich es immer spannend finde und auch finde bei uns, ich mag das immer, wenn man frühere Themen einfach mal wieder aufgreift und sagt, okay, ist alles eingebrochen, sind wir noch dabei oder nicht? Oder ist durch die Decke gegangen, sind wir noch dabei oder nicht? Also wir hatten ja relativ am Anfang über Uranaktien gesprochen. Der Uranpreis ist dann weiterhin sehr gut gelaufen. Wenn man jetzt mal guckt, seit Beginn des Jahres ist der Uranpreis um 8% zurückgekommen. Seitdem in diesem Jahr reichten hoch so 20%. Aber trotz allem muss ich sagen, ich bin nach wie vor bei Cameco investiert, auch die Fundamentaldaten, wenn man schaut, immer mehr Nachfrage nach Energie, nach Strom entsteht, immer mehr Kernkraftwerke werden gebaut und es ist einfach viel zu wenig vorhanden. Also so, dass teilweise versucht wird, schon alte Minen zu reaktivieren, was trotzdem Jahre dauert. Eine neue Mine überhaupt aufzubauen, dauert ein Jahrzehnt oder länger. Also die Nachfrage ist da, das wird die Preise treiben und das wird auch bei Playern wie Cameco oder Cameco einfach dazu führen, dass die weiterhin gut laufen. Also ich habe da auch die Rücksetzer genutzt für Nachkäufe und ich bin da weiterhin absolut überzeugt, dass hier bei Uran noch was geht. Und vor allem, was viele nicht auf dem Schirm haben, man könnte natürlich sogar in diese Uran-Geschichte noch KI mit reinbringen, weil KI, also die Rechenzentrum, der Strombedarf steigt immer weiter und natürlich musst du den auch irgendwie bedienen. Und der Trend geht schon ganz klar, wenn du jetzt sagst, okay, die Erneuerbaren, die sind jetzt nicht unbedingt grundlastfähig, brauchst du etwas, wofür du diese Grundlast bereitstellst? Und viele Länder gehen da halt gerade in Richtung der Kernkraftwerke. Also sogar diese ganzen KI-Geschichten, Rechenzentren und so weiter, das sind auch so im Hintergrund Treiber für die ganze Uran-Story. Also von daher, ich bin da wie vor ein paar Ausgaben schon gesagt, nach wie vor investiert. Ich bin da nach wie vor positiv gestimmt und sehe das als ein gutes Investment an. Gegenmeinungen?
Ja, es ist für mich nach wie vor, das war es ja auch schon beim ersten Mal, hochspekulativ, insbesondere weil der Markt, das ist kein normaler Rohstoffmarkt, ist viel, viel kleiner, 40% der gesamten Produktion von einem Produzenten und der sitzt auch noch in Kasachstan. Also von daher, ich kann den Ausführungen folgen, aber wir sprechen hier über eine Nachfrage, die sich auch über viele, viele Jahre strecken dürfte. Von daher ist es für mich jetzt nicht so, dass es fundamental gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als dass Uran jetzt steigt. Uran könnte auch 2 Jahre seitwärts laufen oder fallen und dann erst steigen. Also die zeitliche Komponente spielt eine Rolle. Insofern gehe ich auch sehr aktiv in den Markt rein. Ich bin ziemlich happy mit meinem Ausstieg. Ich habe ja hier den entsprechenden ETF. Es gibt eigentlich nur einen ETF, also den Global Uranium Mining. Und ich habe ihn mir jetzt gerade nochmal aufgerufen. Ich habe da in 2 Etappen Gewinne realisiert, einmal deutlich über 11 Euro und dann einmal beim Rutsch unter 11 Euro. Und ich habe ihn mir jetzt gerade nochmal charttechnisch aufgerufen, also ist dieser mit dem Kürzel U3O8, rumst im Hintergrund, das ist keine Kaufempfehlung. Und es ist wirklich unglaublich. Wir waren hier im Tief bei 29 und das war exakt das ein letztes Retracement. Ich will es nicht zu technisch werden lassen. Der Wochenschlusskurs hat dann oberhalb des 61,8er Retracements stattgefunden, was top ist. Und ich will es mal so sagen, wenn wir jetzt noch ein kleines bisschen steigen, in diesem ETF, keine Kaufempfehlung, über etwa 10,10 Euro, 10,20 Euro, dann könnte das die beinahe perfekte Bodenbildung sein. Und dann werde ich vermutlich auch wieder eine Position aufbauen. Wobei ich auch noch sagen möchte, es gibt einen Wert, den habe ich mir letzte Woche angeguckt, der besser noch gelaufen ist als dieser ETF, aber als Einzelaktie natürlich dementsprechend auch riskanter ist. Das ist die UEC, das ist das US-Kürzel, also die Uranium Energy Corp. Und die sind ebenfalls, haben gestern, ja, innerhalb des Marktes, alles ist gestern gestiegen, Uran ist gestern auch gestiegen. Bitte, ich nenne die Aktien hier, weil es für euch mehr Spaß macht, wenn Fisch und Fleisch dran ist, als wenn man immer nur allgemein wird. Aber sowas ist natürlich High Risk, sowas legt man sich nicht in sein langfristiges Portfolio. Und das hier ist alles andere als eine Kaufempfehlung. Aber das Tief könnte im Kasten sein bei Uran. Insofern finde ich es gut, dass Sebastian hier das Thema heute mitgebracht hat.
Ja, ich bin mit Hebel 30 short.
Gut, aber nur noch, keine Sorge, bei Hebel 30 nur noch 3 Tage, dann hast du es hinter dir.
Ja, genau. Tut auch gar nicht weh, nein.
Nee, Quatsch. Bis zur Veröffentlichung ist raus. Ja,
richtig, genau. Bis Sonntag ist hier alles gegessen. Nee, Quatsch, war nur Spaß. Also ich bleib dabei, ich bin nicht investiert, aber ich höre da trotzdem gerne zu und lerne. Und ja, das hörte sich ja fast schon so an, Sebastian, in deinen Ausführungen, wie so ein echter neuer Superzyklus. Also ich habe ja auf die Cameco, habe ich jetzt hier auch geschaut in Vorbereitung und ich würde auch sagen, also ja, das sieht doch super konstruktiv aus. Also dieser Chart, der ist doch, also das sieht ja jetzt wirklich eher nur wie so eine kleine Zwischenkorrektur aus. Und dann geht's weiter nordwärts. Also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen da recht hoch. Nee, insofern, wenn ich nichts beizutragen habe, habe ich nichts beizutragen. ETF und Cameco sind auf jeden Fall besser als Hebel 30 Short. Und damit kommen wir zur Hörerfrage, unser bestes Investment.
Genau, Hörerfrage, diesmal ohne Namen, weil die Frage mehrfach kam von, glaube ich, ein halbes Dutzend Mal. Was war bisher unser bestes Investment? Auch freigedacht, kann Börsenbezug haben, muss aber keinen Börsenbezug haben. Timo, willst du anfangen?
Ja, das beste Investment ist natürlich, hier mit euch diesen Podcast gestartet zu haben. Also das hat meiner Karriere nochmal einen ganz neuen Push gegeben. Nee, meine ich jetzt ernst. Also
das freut mich. Es macht ja auch riesen Spaß.
Also doch, das ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Investment, würde ich sagen. Ich habe das auf die Börse bezogen. Also bestes Investment. Ich hab zwei. Einmal prozentual habe ich tatsächlich einmal mit der Amazon als mittelalter Student mit, ich habe so wenig Stücke gekauft, ich glaube, ich habe mehr Börsenspesen bezahlt, als tatsächlich dann Summe in diesen Wert investiert. Aber ja, das war mal, also die Amazon, die hatte ich dann auch relativ lang und relativ früh bin ich da rein und das war schon ziemlich gut prozentual. Und das hat aber nichts geändert. Also das war natürlich eine Wahnsinns-Performance, eine Wahnsinns-Rendite. Aber wie gesagt, der Betrag war so gering, dass das rein gar nichts geändert hat. Und deswegen würde ich sagen, das, was den meisten Impact hat, also womit ich jetzt auch bislang am meisten verdient habe, ja, also jetzt in puncto absolutem Gewinn, das ist mein Nasdaq-ETF. Und das ist, da bin ich wirklich froh und den füttere ich ja auch immer weiter an und freue mich da und nutze auch fast jede Gelegenheit, um da nochmal ein bisschen weiter reinzupacken. Übrigens, wo wir es vorhin mit Apple hatten, kleiner Fun Fact, ich habe mal reingeschaut, also ich track ja mein Portfolio so ein bisschen, also über den ETF, extra ETF Finanzmanager, keine Werbung, keine Empfehlung an dieser Stelle, aber da habe ich mal reingeschaut und tatsächlich ist aufgrund der Nasdaq ETF Position ist Apple mit auch im Portfoliogewicht von 2%. Also insofern, das nur als kleiner Fun Fact.
Bist du dabei? Lars, bei dir?
Ja, also wenn ich es indirekt auf die Börse beziehe, aber das liegt daran, dass sagen wir mal, die interessanten Teile in meinem Leben oft mit Börse zu tun hatten, dann waren es eigentlich übergeordnet immer All-In-Investments. Also als ich damals mit dem Trading begonnen habe, hatte ich keinen echten Plan B, als ich gesagt habe, ich nehme jetzt von meinem 100.000 D-Mark-Account, nehme ich einfach mal 25.000 D-Mark und gönne mir ein Bloomberg-Terminal. Das fühlte sich auch an wie All-In und das möchte ich auch niemandem empfehlen. Aber wenn man was macht, dann sollte man das mit vollem Commitment machen und gegebenenfalls sich auch mal trauen, sich eine gewisse Zeit zu geben. Man schneidet ja nicht sich alle anderen Wege ab, wenn man sich was traut, was Neues zu machen. Und diese Art des All-In-Investments ist, glaube ich, an den entscheidenden Stellen im Leben immer für mich zumindest ganz wichtig gewesen. Um dann zu sagen, ja, ich kann eigentlich nur das machen, das möchte ich jetzt auch machen und wenn es nicht klappt, dann muss ich mich halt später drum kümmern. Wenn ich es auf die Börse beziehe, dann natürlich nicht all in, sondern ja, das ist eigentlich langweilig. Also meine prozentual war es eine Position, die ich mal vergessen habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, Petrolio Brasil, waren nur noch so wenig Geld, dass ich dachte, ach, das ist ja, meine Güte, brauchst auch nicht mehr verkaufen. Habe ich dann auch nicht verkauft und die haben ein paar tausend Prozent gemacht im Laufe der Zeit. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich konnte sie am Ende ich wusste nicht genau, wie ich sie verkaufen soll, weil sie haben so eine Abspaltung gemacht, dann war das steuerlich schwierig. Also es war eigentlich ein nerviges Investment, aber prozentual waren es, glaube ich, fast 10.000%. Und ja, was war prozentual sonst mein bestes Investment? Bitcoin. Ersten zu 330, glaube ich, gekauft. Tja, da kommen nicht viele Positionen mit. Und nein, nicht genug. Das steht fest. Aber da hat natürlich keine Aktie Chance, irgendwie mitzuhalten. Tja, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Ich bin aber wahrscheinlich einer von vielen, die dann gesagt haben, bei 900, ja komm, jetzt kann ich aber auch mal das meiste wieder verkaufen. Such is life. Und Sebastian?
Also bei mir.
Welche Goldaktie?
Bei mir ist es, nein, gar keine Goldaktie. Also mit Börsenbezug muss ich sagen, ist es auch der Bitcoin. Ja. Also ich hatte ja 2016 bis 17 Bitcoin. Ich habe gestern die alten Unterlagen rausgekramt, so um die 500 Euro gekauft und hatte die dann mit einem Gewinn von 2600%, so bei über 13.000 wieder geworfen. Bis auf meinen Rest Bitcoin hatte ich ja gesagt, mit 0,2, die ich noch habe.
Wir haben auch einige Leute geschrieben, dass wir andere eine Altersvorsorge und Sebastian nennt das Rest Bitcoin.
Ja, das ist, so war es
gar nicht. So ist das eben bei euch.
So war es, genau. So ist es ja bei den arroganten Bayern. Aber wenn ich mal noch außerhalb der Börse gucke, auch absolut, was du gesagt hast, Timo, und auch relativ, dann war das mein eigenes Unternehmen, also dass wir da 2006 gegründet haben. Und wenn ich da denke, mit wie wenig Geld wir damals gegründet haben, aber mit viel Mut und Wahnsinn da reingegangen sind, dann sind da Renditen entstanden, also das Zehntausende, vielleicht sogar 100.000%. Also das ist, denke ich, Wenn man wirklich ganz, ganz große Renditen schaffen will, dann ist natürlich auch eine eigene Unternehmensgründung, muss ich auch immer sagen, wenn Leute über Renditen sprechen an der Börse, ist natürlich, wer das Unternehmerische den Mut auch hat und das Denken und da Bock hat, der kann natürlich auch scheitern, aber der kann dadurch natürlich Renditen erwirtschaften, die alles in den Schatten stellen, wenn man mal guckt, mit was man gestartet hat und was man hinterher aufbauen konnte. Also das war definitiv mein allerbestes Investment, das eigene Unternehmen. Aber wie gesagt, Börsenbezug ist es der Bitcoin, ja.
Ja, cool. 100.000% Rendite. Ja, Wahnsinn. Also, und schon wieder haben wir,
haben wir doch den Titel.
Super, super. Danke, Sebastian, danke.
Gerne.
Ja, also super Ausgabe, würde ich sagen. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Und,
ja, da stehen mir die Haare zu Berge, so gut waren die.
Ja, das stimmt. Ja, zack. Mal gucken, ob die in der nächsten Ausgabe immer noch da oben so zu Berge stehen. Nein?
Morgen ist Ende Gelände. Ich bin heute Morgen aufgestanden und gesagt, komm, jetzt wird es langsam wild. Und
mit der Heckenschere da rein und dann.
Mit der groben Klinge ungeschliffen einmal durch, ja.
Oder direkt mit dem Rasenmäher drüber.
Ich schätze auch nächste Woche wird es auch kein Modethema geben in den Top 7.
Nee, das stimmt. Aber. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche, und das wird eine richtige Challenge, versuchen, diese Ausgabe hier zu toppen. Das wird eine richtige Challenge meines Erachtens. Und darauf freue ich mich. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann.